Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Axel Hacke liest den 6. von 8 Auszügen aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Man kann das Heitere nicht vom Übel trennen, denn wenn man das Schwere in etwas Leichtes verwandeln will, ein Gedanke von Thomas Mann, dann geht das nicht ohne das Schwere, sonst wäre alles von selbst leicht. Das war einer der Kernsätze der Lesung vom vergangenen Freitag. Heiterkeit hat wenig mit oberflächlichem Witz, viel aber mit Humor zu tun, der eine Haltung sich selbst gegenüber bedeutet, die nicht jedem gegeben ist. Axel Hacke nähert sich Schritt für Schritt dem Kern der wahren Heiterkeit und grenzt den Begriff, der schwammig geworden ist, immer weiter ein.
Ein Frühlingstag in den Tiroler Bergen. Es ist früher Abend, die Sonne ist gerade hinter dem Berg verschwunden. Ich mache um den Bauernhof herum, auf dem wir wohnen, einen Spaziergang über Wiesen und Wege, die dunkle Kammer fliehend. Es hat geregnet, alles ist noch nass und ich beobachte auf dem Asphalt der Straße, die sich zum nächsten Hof hinüberwindet, einen Regenwurm. Er ist sicher 10 Zentimeter lang und kriecht Richtung Wiese, streckt sich dabei zuerst nach vorne aus, wo der Körper tief violett ist, kontrahiert dann den lichtbraunen Hinterleib und erreicht so das Wiesengrün. Irgendwie sieht der Wurm aus wie der Darm eines kleinen Tieres, der dessen Leib verlassen, sich selbstständig gemacht hat und die Welt untersucht. Eine seltsame Vorstellung, aber interessant. Ein Intestinum macht Urlaub von den Eingeweiden, denen er sonst angehört. Ich schaue ihm eine Viertelstunde lang zu, bis er zwischen den Halmen abtaucht, wo ich ihn nach einer Weile nicht mehr finden kann. Ob er sich bereits in den Boden gegraben hat? Wie machen Würmer das eigentlich genau, sich in die Erde graben? Und wie lange dauert es, bis einer von ihnen unter meinen Füßen komplett abgetaucht ist? Warum bin ich nicht Biologe geworden, denke ich in solchen Momenten? Warum nicht Wurmforscher? Warum verbringe ich nicht mein Leben auf Wiesen dieser Art, beschäftigt mit der Beobachtung von Kriechtieren? Dann fällt mir ein, dass auch der Regenwurmfachmann einen Alltag hat. Er Tiere sammeln und sezieren muss, Buch darüber zu führen hat, Mails mit anderen Kennern der Lumbriziden austauschen muss. Und vielleicht ist es viel schöner, nur ein Mann zu sein, der einen Spaziergang macht und dabei die Anstrengungen eines Wurms beobachtet. Ich gehe weiter und widme mich den Details der Wiese. Das heißt, ich schaue nicht in die Berge, nicht in die Ferne, nicht auf den Schnee nördlich im Kaisergebirge oder auf dem Venediger Gipfel im Süden. Ich schaue nach unten. Auf das Laub, im Gras, auf meine Stiefel, die im weichen, satt feuchten Boden versinken, auf die Moosstrukturen an einem Baumstamm, die Täler und Furchen in seiner Rinde, den Stacheldraht, der irgendwann mal außen am Baum befestigt war und nun 2 Zentimeter durchs Holz führt, weil der Stamm weitergewachsen ist und den Draht in sich aufgenommen hat. Schlüsselblumen blühen, ein paar Krokusse auch, dazwischen 10 Zentimeter tiefe Löcher im Boden, in denen im Herbst die Kühe standen und in 2, 3 Wochen wieder stehen werden, mit langen rosa Zungen Wasser aus dem Bach schlabbernd. Der Bach fließt unten weiter. Die vielfältig strukturierte, nie gedüngte Bergwiese trennend von der öderen, schlichten Mähwiese, die alle paar Wochen mit Odel begossen wird und auf der deshalb nur jene paar Gräser wachsen, die den Nährstoff am besten verwerten können und alles Zierlichere, Sensiblere verdrängen. Er plätschert über kleine Stufen, auf denen das Wasser eine Weile wartet und sich verbreitet, bevor es weiterfließt. An einer dieser Stufen, winzigen Stromschnellen ähnlich, schwimmt ein gelber Tennisball hinein ins rauschende Wasser und wieder hinaus in die stilleren Bereiche am Bachrand, dann zurück ins Sprudelnde. Spielt er mit dem Wasser oder das Wasser mit ihm? Immer, wenn ich denke, nun wird es mit ihm gleich weiter bachab gehen, schwimmt er, von geheimen Kräften gelockt, wieder zurück zum Wassersprudel, tanzt eine Weile auf den Wellen, treibt zur Seite, ruht aus und wieder hinein ins Gehopse zwischen hellen Wellen und zerplatzenden Luftblasen. Was ist es genau, das mich nach diesem Spaziergang so heiter stimmt? Ich vermute, es ist die kindlich naive Form der Beschäftigung mit der Welt, das Erstaunen über kleine Dinge, das absichtslose Beobachten. Vor längerer Zeit habe ich ein Buch gelesen, das mich lange beschäftigte. Es heißt Kopfkissenbuch und stammt von Sei Shonagon, einer Hofdame der japanischen Kaiserin um das Jahrtausend herum, ein Klassiker der japanischen Literatur. Sei Shonagon widmet sich in den kleinen Essays und Betrachtungen, aus denen das Buch besteht, den Details ihres Alltags und des Lebens am Hof. Sie schreibt: Wenn es um den 9. Monat die ganze Nacht hindurch regnet, dann morgens aufhört und die Morgensonne strahlend hervorbricht, sehen die Tropfen, die die Pflanzen im Palastgarten zum Überfließen benetzen, ganz wundervoll aus. Die zerrissenen Spinnengewebe auf den Zierstücken am Lattenzaun und am Vordach, die der Regen durchnässt hat, sehen so überaus hinreißend und prächtig aus, als habe man glitzernde Perlen daran aufgereiht. Steigt die Sonne ein wenig höher empor, fallen die Tropfen von den regenschweren Buschkleezweigen und die Zweige wippen plötzlich hoch. Mich begeistert es, wie diese Zweige hochschnellen, obwohl kein Mensch sie angefasst hat. Aber Leute anderen Sinnes mögen an dem, was ich hier erzähle, nichts Besonderes finden. Das soll mir auch recht sein. Das ist einfach und leicht geschildert, unter Verzicht auf jede Überhöhung oder Vertiefung. Alles ist nur, wie es eben ist. Es geht um die Wahrnehmung der Dinge und des Lebens, das Anschauen, wie es Kinder tun. Würde man moderne Schlagwörter benutzen wollen, müsste man vom Hier und Jetzt reden, von Achtsamkeit, aber damit zieht man wieder so eine Art Kunstharz über die Sache, versieht sie mit den dicken Quatschstempeln unserer Zeit und stellt alles ins Regal zu den anderen Halbwahrheiten, ohne sich damit weiter zu beschäftigen. Ach ja, und ich weiß, dass man einem Text wie dem Zitierten leicht mit der üblichen Ironie zu Leibe rücken, ihn verhöhnen kann in seiner zierlichen Lieblichkeit, wundervoll, hinreißend, regenschwer. Ich mag das trotzdem, weil es damals vermutlich nicht abgenutzt klang, sondern echt. Es war nicht durch übermäßigen Gebrauch ironiefähig. Aber jetzt, was heißt das, sich wie ein Kind zu verhalten? Es bedeutet, erstens, ohne großes Wissen auf die Welt zuzugehen, zweitens, mit großer Neugier sich den Reizen der Welt interessiert zu überlassen, drittens, dabei nicht das Gewicht eines irgendwie zu verteidigenden sozialen Status auf den Schultern zu tragen. Es heißt, all das zu vergessen, für den Moment oder für länger, stundenlang in Ruhe zu verharren und meine Aufmerksamkeit mit scheinbar geringen Gegenständen zu beschäftigen, Gesetze des Mückenfluges, Rhythmik der Sonnenstäubchen, Melodik der Lichtwellen und so weiter, wie Hermann Hesse geschrieben hat, woraus ein wachsendes Erstaunen über die Vielheit des Geschehens und ein beruhigendes, völliges Vergessen meiner selbst entsprungen sei. Selbstvergessenheit. Könnte ein Spaziergang über feuchte Wiesen der Beginn eines Weges sein, heraus aus dem ständigen Bewerten der Dinge und der Menschen, zu dem wir erzogen und ständig wieder neu genötigt werden? Da ich mich viel in Italien aufhalte, sehe ich oft die Touristenschwärme, die durch Venedig, Florenz, Rom ziehen. Menschen, die fast immer ein Smartphone in der Hand haben und alles, was sie sehen, fotografieren und gleich in sozialen Medien aller Art veröffentlichen, wo es wiederum sofort betrachtet und mit Likes und Gefühlsgesichtern beurteilt wird. Man schiebt zwischen sich und die Welt eine Maschine, die nichts anderes tut, als einen des direkten Kontaktes zur Welt zu entheben, alles sofort unter die Urteilsraster anderer zu legen und damit unmöglich zu machen, worum es in der Betrachtung von Kunst und Architektur gehen könnte und wovon ich rede, Selbstvergessenheit. Wer sich nur flüchtig mit Buddha und seinen Ansichten beschäftigt hat, weiß, dass dieses Wort genau jenen Beginn des Abschieds vom ewigen Ich bedeutet, das uns seiner Auffassung nach den Weg zum reinen Glück versperrt. Der japanische Autor Ken Mogi, ein Neurowissenschaftler und Schriftsteller, schildert in seinem Buch Ikigai, in dem es um die Lebensphilosophie der Japaner geht, einen Besuch im Aihaji-Tempel, einem der Zentren des Zen-Buddhismus in der japanischen Stadt Fukui gelegen. Um dort als Priesterkandidat akzeptiert zu werden, muss einer tagelang vor dem Tor warten, manchmal im strömenden Regen, was den Aspiranten schon draußen lehrt, was ihn drinnen erwartet. Das Adieu-Sagen zum Ich, die Negierung des Selbst, das Runterfahren des Egos. Wer hier studiert, soll begreifen, das Glück liegt in der Erfahrung, dass die eigene Individualität keine Bedeutung mehr hat. Wie wirke ich auf andere? Wie kann ich meinen Konkurrenten übertreffen? Wie kann ich der Beste sein? Das alles und der damit verbundene Stress sind dann keine Fragen von Bedeutung mehr. Man steht hier um 3 Uhr morgens auf, wäscht sich, meditiert, putzt, meditiert, isst Reis, Suppe und Gemüse, meditiert wieder. Wer in die Atmosphäre des Tempels eintaucht, schreibt Mogi, erlebt ein Gefühl beinahe zeitlosen Glücks. Als müsste das Fehlen von Individualität und Bewertungssystemen ausgeglichen werden, gibt es im Tempel eine Fülle heiterer Schönheit. Sie liefert das Umfeld, in dem die Schüler ihre täglichen Rituale durchführen. Dies gelesen habend, möchte man sofort seine Sachen packen, nach Japan reisen und das zeitlose Glück entdecken. Aber dann mag man doch seinen Beruf zu sehr, liebt die Familie und möchte bei ihr sein. Außerdem schmeckt das Essen beim Italiener gut. Und möchte man wirklich vor Glück ganz blöde einen Tempel durchwandern? Auch ist 3 Uhr ein wenig früh, nicht wahr? Kommt hinzu, ich bin nicht auf der Suche nach dem großen Glück, sondern auf dem Weg zu mehr Heiterkeit im Leben. Wenn vom Glück die Rede ist, werde ich misstrauisch. Allzu oft wird es versprochen und letztlich wird nur ein Geschäft auf Kosten der Menschen gemacht, die immer unglücklicher werden, ob der Tatsache, dass sie das Glück dann nicht finden. Und ich war ja beim Abendspaziergang über die Wiese und meiner freundlichen, erleichterten Stimmung danach. Das Verblüffende ist nur, der seelische Mechanismus scheint im Prinzip derselbe zu sein. Wenn es im Aihaji-Tempel um das große Loslassen geht, dann auf der Tiroler Wiese um das alltägliche Vergessen meines kleinen, angestrengten, müden, erschöpften Selbsts. Könnte ich, wenn es mir darum geht, ein heiterer Mensch zu sein, dieses sich selbst vergessen zum Bestandteil des täglichen Lebens machen? Kann man damit sein Leben durchheitern? Durchheitern ist ein schönes Wort. Es liest sich zuerst wie durchbraten, durchsetzen, durchdringen, durchhalten, durchmachen, durchsaufen. Aber es ist anders, weil es nicht auf der ersten Silbe betont wird, also auf dem Durch, sondern auf dem zweiten Wortteil, durchheitern. Es stammt von Thomas Mann. In einem Brief, in dem es um seinen Doktor Faustus ging, ein wahrhaft nicht einfaches und absolut tragisches Werk, lese ich, Die Sache ist schwer, düster, unheimlich, traurig wie das Leben, ja noch mehr so als das Leben, da immer Idee und Kunst das Leben übertreffen und übertreiben. Um genießbar zu sein, bedarf die Geschichte der Durchheiterung und dazu bedarf es der Heiterkeit. Aber die ist mir bisher ja auch in schlimmeren Zeiten nicht ausgegangen. Mann schrieb über seinen Stil 1951 in einem Brief an Irita Van Doren, über Jahrzehnte die Redakteurin der Buchbesprechungen in der New York Herald Tribune: Mein Streben ist, das Schwere leicht zu machen. Mein Ideal Klarheit. Und wenn ich lange Sätze schreibe, wozu die deutsche Sprache nun einmal neigt, lasse ich es mir, ich glaube nicht ohne Erfolg, angelegen sein, der Periode vollkommene Durchsichtigkeit und Sprechbarkeit zu wahren. Er sah sich selbst in seinem Werk als anknüpfend an die Tradition der Weimarer Heiterkeit Goethes und Schillers. Er hat immer wieder betont, für wie wichtig er Heiterkeit als Kunstbegriff hielt. Und er bezeichnete sich, wie er ebenfalls an Frau Van Doren schrieb, in erster Linie als Humorist. Humor sei, schrieb er, ein Ausdruck der Menschenfreundlichkeit und guter Erdenkameradschaft, kurz der Sympathie, welches darauf absieht, den Menschen ein Gutes zu tun, sie das Gefühl der Anmut zu lehren und befreiende Heiterkeit unter ihnen zu verbreiten. Wobei Humor der Bescheidenheit verwandt sei, ein Satz, der mir immer sehr gefallen hat. Er schrieb: Ich bin weit eher zum Repräsentanten geboren als zum Märtyrer, weit eher dazu, ein wenig höhere Heiterkeit in die Welt zu tragen, als den Kampf, den Hass zu nähren. Und er nimmt Bezug auf die Frage Franz Schuberts, ob es eine lustige Musik gebe. Seine Antwort ist: Kennen Sie ein trauriges Kunstwerk? Kunst ist ja doch im tiefsten Grunde heiter. Für ihn war Heiterkeit keine oberflächliche Stimmung, sondern Teil seiner Kunstauffassung, ein Prinzip und ein verstandesmäßiger Akt, eine Art der Distanzierung vom Leben. Man versteht das leicht, wenn man die Buddenbrooks liest, den Felix Krull oder sagen wir ein Nebenwerk wie Herr und Hund. Man sieht es auch im Zauberberg, wo all die Tuberkulosekranken in einer gewissen Aufgeräumtheit und durch die Davoser Bergluft noch gesteigerten, sozusagen höheren Heiterkeit dem Tod entgegenstreben. Aber wie passt das zum Dr. Faustus, den er während der Nazizeit im Exil in Pacific Palisades schrieb? Dessen Hauptfigur ist der Komponist Adrian Leverkühn, dessen Hauptwerke wiederum Apokalypsis cum Figuris und Dr. Fausti Weheklag heißen und dem Roman als Monstrewerk der Klage, als riesenhaftes Lamento sowie eine immerwährende, unerschöpflich akzentuierte Klage von schmerzhaftester Ecce-Homo-Gebärde beschrieben werden. Uff. Apokalypse, Klage, Lamento, Ecce Homo. Und dann heiter. Es passt in der beschriebenen Weise. Indem man das alles, die tragische Lebensgeschichte des schwermütig einsamen Tonsetzers, der im Zusammenbruch nach wirrer Rede und dem Anschlag eines letzten dissonanten Akkordes auf dem Klavier in der Nervenheilanstalt und schließlich in Demenz und Einfalt endet, indem also man diese fürchterliche Story von einem Freund Leverkühns erzählen lässt. Der heißt Zeitblom mit Nach- und Serenus mit Vornamen, also der Heitere, denn dies bedeutet das lateinische Wort Serenus. Andere Figuren tragen so schöne, ins Albern lappende Namen wie Meta Nackedei, ein verhuschtes, ewig errötendes, jeden Augenblick in Scham vergehendes Geschöpf, Helene Ölhafen, Ehefrau des Erzählers Sixtus Kretwis, ein harmloser Rheinhesse, der in München immer Herrenabende veranstaltet und dabei alles schon enorm wichtig findet, auch der als Theologe auf Dämonologie spezialisierte Privatdozent Schleppfuß, eine kaum mittelgroße, leibarme Erscheinung, gehüllt in einen schwarzen Umhang. Man schrieb, wie gesagt, die Sache bedürfe eben zur Genießbarmachung der Durchheiterung, siehe oben. Aber geht es nur um Genießbarmachung? Ist das nur eine Erzählweise? Das ist es auch. Aber es ist mehr. Es ist eben eine Haltung dem pathetischen, tragischen, ja dem Leben gegenüber. Wenn man etwas heiter erzählt, das an sich nicht heiter zu sein scheint, dann leugnet man nicht das traurige, finstere, existenziell fürchterliche, das im Erzählten stecken mag. Man relativiert es nicht einmal. Aber man macht es auf eine bessere Art und Weise zugänglich. Man schafft ein anderes Bild. Ja, man malt überhaupt erst das ganze Bild. Denn allein mit tiefem Ernst ist das Leben nun mal nicht zu fassen. Besser, man durchheitert es. Man verfasste den Dr. Faustus im Exil. Das Buch gehörte zu seiner Reaktion auf diese Zeit. Abgrundtief traurig und heiter zugleich. Für Mann war Heiterkeit eine Art Gegengift gegen die Nazis, ja im Grunde gegen jede Art von Unterdrückung und Entmenschung. Er behauptete sie als Haltung in ihrer Helligkeit gegen den Terror und den Fanatismus seiner Zeit. In der Überspanntheit der künstlerischen Existenz Adrian Leverkühns im Dr. Faustus hat man einen typischen Vertreter jenes humorfreien Künstlertums gesehen, das in Deutschland nach 1900 zur Leitfigur geworden war, personifiziert durch Autoren wie Stefan George, Ludwig Klages und Oswald Spengler, geistige Wegbereiter der Nazis. Als Mann 1934 zum ersten Mal nach Amerika reiste, mit dem Schiff natürlich, las er unterwegs Cervantes Don Quixote und schrieb darüber ein kleines Büchlein, Meerfahrt mit Don Quixote. Er bewunderte die bescheiden handwerkliche Grundstimmung und Grundverfassung des spanischen Dichters eines der heitersten Bücher der Weltliteratur. Und er empfand den damaligen Künstlerkult in Deutschland als krankhaft. Das ewige Ich, die Einsamkeit, die Vergeistigung. Cervantes sei aus der bescheiden gediegenen, sachlich kundigen Handwerkskultur heraus zu einem Großen geworden. In Deutschland aber fange man stets schon als Genie an. Der Don Quixote sei nicht als Geniewerk, Weltbuch, Menschheitssymbol geplant worden. Genauso müsse es sein. Bescheidenheit habe am Anfang der Arbeit zu stehen. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit Hugo von Hoffmannsthal. Der habe ihm erzählt, von welcher Heiterkeit das früher in Österreich gewesen sei, wenn man einen großen Musiker besucht habe. »Setzen's Ihnen«, habe der gesagt. »Mögen's ein Kaffee? Soll ich Ihnen eins aufspielen?« So entspannt sei das gewesen. Und heute? Heute sehen die Künstler alle aus wie kranke Adler. Man schrieb dann, gewiss, das ist es. Die Künstler sind kranke Adler geworden durch den Verfeierlichungsprozess, den die Kunst seither durchgemacht und der das Künstlertum im Durchschnitt auf eine unglückselige Weise erhöht und melancholisiert. Auch die Kunst selbst einsam, melancholisch, isoliert, unverstanden zu einem kranken Adler gemacht hat. Er notierte auch, der Ehrgeiz müsse mit dem Werk heranwachsen, das sich selber größer will, als der heiter staunende Künstler es meinte, mit jenem verbunden sein und nicht mit dem Ich des Künstlers. Es ist nichts falscher als der abstrakte und vorsachliche Ehrgeiz, Der Ehrgeiz an sich und unabhängig vom Werke, der bleiche Ehrgeiz des Ich. Ein solcher sitzt da als kranker Adler. Viele Jahre später, 1953, antwortete er brieflich auf die Frage, woran er glaube, so: Ich glaube an das Gute und Geistige, das Wahre, Freie, Kühne, Schöne und Rechte. Mit einem Wort an die souveräne Heiterkeit der Kunst, dieses großen Lösungsmittels für Hass und Dummheit. Faschisten, Nazis, Diktatoren kennen Lachen entweder gar nicht oder nur als Lachen über andere, als Verhöhnen, Verlachen, Verspotten, Amüsement über fremdes Leiden. Das Lächeln ist ihnen immer ein abfälliger Gesichtsausdruck. Könnten sie über sich selbst lachen oder lächeln, hätten sie irgendeine Art von Distanz zum eigenen Leben, dann wären sie keine Faschisten, Nazis, Diktatoren. Donald Trump, der vielleicht gern Diktator geworden wäre, dazu hat es Gott sei Dank bisher nicht gereicht, wurde 2011 beim White House Correspondents' Dinner vom amtierenden Präsidenten Barack Obama dermaßen verspottet, dass er, abgrundtief gekränkt, vielleicht in diesem Moment beschloss, selbst für die Präsidentschaft zu kandidieren. Obama kündigte ein Video seiner Geburt an, das dann auch auf Bildschirmen gezeigt wurde, ein Trickfilm, wie sich herausstellte, und erwähnte, der Staat Hawaii habe gerade seine Geburtsurkunde veröffentlicht, nachdem ja unter anderem von Trump immer wieder bezweifelt wurde, er sei in den USA geboren. Obama sagte, niemand ist glücklicher, dass wir den Streit um die Urkunde endlich beenden können, als The Donald. Er kann sich nun um wichtige Dinge kümmern, etwa die Frage, ob die Regierung die Mondlandung gefälscht hat. Im New Yorker schrieb Adam Gopnik: Ein paar Tische von uns Zeitschriftenschreibern entfernt saß Trump, und seine Demütigung war so absolut und so sichtbar, wie ich es noch nie gesehen habe. Sein Kopf unbewegt, wie ein Mann an einem Pranger, rührte er sich kaum oder veränderte seinen Gesichtsausdruck, als eine Welle von Gelächter nach der anderen ihn traf. Es gab keine Spur vorgetäuschter guter Laune an ihm, nicht eine Unze von der »Hey, good one on me«-Haltung des normalen Politikers oder amerikanischen Normalbürgers, diese dickhäutige Fröhlichkeit, die fast alle amerikanischen Persönlichkeiten der Öffentlichkeit zu kultivieren lernen, wie schmerzlich das auch sein mag. Kein Kopfnicken oder Händeklatschen oder Kinnschütteln oder verlegenes Grinsen. Er saß vollkommen still, das Kinn angespannt in verschlossener, unbeweglicher Wut. Wenn der Sturm aufs Kapitol irgendwo einen Ursprung hatte, dann hier. Das ist der Grund, warum das bräsige Lachen von Diktatoren nichts mit unserem Begriff zu tun hat. Es ist die reine Selbstgefälligkeit. Menschen wie Putin, Trump, Xi Jinping können, wenn überhaupt, nur über andere lachen, nie über sich selbst. Sie sind in der Regel früh vom Leben Gekränkte, die sich für diese Kränkungen an anderen rächen, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Sie haben eine große Distanz zu allem und jedem, aber nie zu sich selbst. Und das ist der Grund, warum Heiterkeit als Haltung nicht einfach nur eine Waffe gegen den Terror der Diktatoren ist und immer sein wird. Sie ist ein ihnen entgegengesetztes Prinzip, etwas Unvereinbares.
Axel Hacke mit der 6. Folge aus seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei der Audio Verlag. Die heutige Lesung finden Sie online bei uns unter ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. In Niedersachsen bleibt die Hochwasserlage angespannt. In Rinteln haben Feuerwehr und der städtische Bauhof über Nacht ein Schutzsystem aufgebaut. Bewohnerinnen und Bewohner können wieder in ihre Häuser zurück. Niedersachsens Ministerpräsident Weil dankte allen Helfern und Einsatzkräften für ihr Engagement an den Feiertagen. Der SPD-Politiker sagte auf NDR Info aber auch, dass die Gefahr noch nicht vorbei ist.
Es ist ganz sicher so, dass natürlich je länger diese Krise andauert, desto schwieriger werden die Bedingungen. Jetzt können wir wirklich nur hoffen, dass eine gewisse Stabilisierung eintritt. Aber wir haben noch einige Tage mit Sicherheit mit dieser Herausforderung zu tun. Das wissen alle Beteiligten, darauf sind wir eingestellt.
Niedersachsens Ministerpräsident Weil auf NDR Info. Wer heute zu einem Haus- oder Facharzt will, steht möglicherweise vor einer geschlossenen Praxis. Ärzteverbände haben dazu aufgerufen, die Praxen zwischen den Jahren geschlossen zu halten. Aus der